Herzlich willkommen zu Studio Blaugelb nach dem Trainingslager in Österreich. Wir sprechen über die Verjüngungskur in der Dreierkette, die neuen Trikots und darüber, was im Kader noch passieren muss. Viel Spaß! Zurück aus dem Trainingslager in Österreich und wie Tobi Feuerhahn in einem Reel bei uns bei Studio Blau-Gelb gesagt hat, ist Lars auch ein begnadeter Koch. Lars, was hast du denn dem Tobi dahin gezaubert, sage mal?
Ja, wir hatten ja so eine kleine Ferienwohnung und haben uns selbst verpflegt, weil tatsächlich in diesem Ferienort, in dem die Eintracht abgestiegen ist, die Restaurants sehr, sehr früh zugemacht haben. Und deswegen gab es einmal Nudeln mit Burrata und Tomate, dann noch Gnocchi mit Salsiccia, einmal gebratene Nudeln. Ihr seht, es ist sehr nudellastig. Einmal Bulgur mit Paprika und Feta und einen großen grünen Salat. Und dann sind wir noch zweimal essen gegangen, aber die Jungs haben sich nicht beschwert.
Guck an. Ja. Also Hut ab für diesen Variantenreichtum da in der Küche. Nicht schlecht. Tobi war zufrieden, hat aber heute erstmal noch frei. Vielleicht muss er das Ganze erst noch verdauen, trainingslagermäßig.
Das Trainingslager vielleicht. Ich hoffe, das Essen ist schon durch.
Kommen wir zum sportlichen Teil der ganzen Nummer. Wie hast du es denn erlebt? So, was sind deine zwei, drei Erkenntnisse dieses Trainingslagers?
Ja, das Pressing macht sehr viel Spaß anzusehen. Aber es gibt natürlich noch viel zu tun. Also die Testspiele haben aufgezeigt, dass die Defensive schon ganz gut steht, dass die Abläufe da stimmen, aber vorne muss noch was passieren.
Okay, dann lass uns mal den einen Schritt dahin gehen. Die Defensive einmal ja eigentlich komplett umgebastelt. Ne? Du hast aus der letzten Saison viel abgegeben. Robert Ivanov ist weg, Yannis Nikolaou ist weg, Paul Jäckel ist weg. Amin Bijakcic stand jetzt auch weg. Und hast eigentlich aus der vergangenen Saison nur noch Sven Köhler, den wir jetzt mal als Verteidiger sehen, weil er auch die ganze Vorbereitung dort spielt. Mhm. Kevin Ehlers noch da und dann ein paar neue dazu, die du jetzt alle auch schon mal gesehen hast.
Genau. Mich hat besonders Lukas Frenkert beeindruckt. Kopfballstärke vorne wie hinten, das hat der Eintracht in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt. Also an so viele Kopfballtore nach Standards kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Und wenn er da ja, zumindest so eine kleine Quote aufweisen könnte, würde das einem vermeintlichen Abstiegskandidaten sicherlich gut zu Gesicht stehen.
Dann sind noch zwei andere dabei, Frederik Jäckel und Luis Bräunig. Beide waren im Trainingslager dabei, der eine kurz, der andere auch noch nicht so voll. Aber wie schätzt du die beiden ein?
Ja, also Jäckel bringt auf jeden Fall nochmal Größe mit, bringt Tempo mit. Hat leider nicht so viel trainieren können, weil er sich ja noch von seiner Knieverletzung erholt. Wurde immer mehr eingebaut ins Training. Da werden sicherlich in den nächsten Wochen die nächsten Schritte folgen. Den fit auf dem Platz zu haben, wäre unfassbar wichtig, weil er einfach in Bielefeld und in Elversberg schon gezeigt hat, was er kann. Ja, toi toi toi, dass das Knie dann auch unter hohen Belastungen im Liga-Alltag hält.
Und dazu vielleicht noch, ich meine, RB Leipzig als sein abgebender Verein, die hätten ja sicherlich auch nicht sich auf eine Rückholaktion eingelassen oder sich darauf verständigt, wenn sie nicht grundsätzlich von seinen Qualitäten überzeugt gewesen wären. Ich hatte vor der Verpflichtung einmal mit Marcel Schäfer telefoniert, der ist ja in Leipzig da Manager, der sagte auch, in Leipzig ist es häufig so, dass auf eigene Talente ausreichend Wert gelegt wird, aber in dem Fall schon. Also der genießt dort einen sehr hohen Stellenwert, Frederik Jäckel. Jetzt nicht so, dass er sofort Bundesliga-Top-Level spielen kann, aber schon, dass man es ihm irgendwie auf Sicht noch zutraut, dort zu funktionieren. Deshalb bin ich schon gespannt, ob der sein Knie in den Griff bekommt. Und dann kann er für Eintracht auf jeden Fall eine wertvolle Verstärkung sein.
So
in den Griff. Okay, das ist jetzt nur was für unsere optischen Zuschauer hier. Lars hat sein Knie gegriffen. Für Spotify.
Ja, ich finde, er ist mit 24 ja schon langsam raus aus dem Talentealter. Erfüllt dann in Leipzig aber wahrscheinlich die Local-Player-Regelung. Das dürfte auch ein Aspekt für ihn sein dort. Und ja, das ist ein ganz ruhiger, besonderer Typ, der auch abseits des Platzes wohl viel auf sich und eine professionelle Lebensweise achtet, damit er eben schnellstmöglich wieder fit auf dem Platz ist und damit er auch dauerhaft fit bleibt. Und das tut der Eintracht sicherlich gar nicht so schlecht, da jemanden zu haben, der das einfach auch vorlebt.
Jetzt hast du auch mit Luis Brojnik noch jemanden dazu, der genau dieses Profil erfüllt, das auch Heiner Backhaus nochmal haben wollte, linksfüßigen Innenverteidiger. Das ist er, der ist jetzt seit Freitag offiziell dabei, konnte noch nicht viel dazu beitragen, im Trainingslager auf sich aufmerksam zu machen. Dafür war die Zeit wahrscheinlich einfach zu kurz. Aber ja, also als Element, der ist 21, ist dann der Jüngste in der Verteidigung und könnte auf dieser Dreierkettenposition links schon eine wichtige Rolle einnehmen, oder?
Ja, man hat es in den letzten Jahren gesehen, wie wichtig so ein Linksfuß im Spielaufbau ist, weil der Gegner ja sich nicht so leicht darauf einstellen kann, wie wenn drei Rechtsfüße in dieser Dreierkette stehen. Giannis Nicolaou hat da nach schwierigen Monaten doch wieder eine wichtige Rolle gespielt, hat der Eintracht gut getan, sich jetzt aber auch dazu entschieden, was anderes zu machen. Die Eintracht hat sich auch entschieden, sich da neu aufzustellen. Von daher ein 21-jähriger Spieler, der schon ein paar Partien in der zweiten Liga gemacht hat, das ist sicherlich keine schlechte Wahl, aber auch da muss man halt gucken, wie schnell kommt er an, wie schnell kann er dieses System verinnerlichen und ja, wie viel Grundqualität ist überhaupt vorhanden, weil er ja auch im letzten Jahr in Regensburg zwar zu den positiven Erscheinungen gehörte, aber auch relativ sang- und klanglos mit dieser gesamten Mannschaft abgestiegen ist.
Ja, klar. Aber mit 21 schon eine Drittliga- und eine Zweitligasaison in den Beinen zu haben, ist sicher nicht verkehrt. Bin ich auch sehr gespannt. Also ich finde, man sieht natürlich, was dort personell gewollt ist. Ein Umbruch, der auch sich in den Zahlen niederschlägt. Eine Frischzellenkur von drei Spielern, die wahrscheinlich im Schnitt letzte Saison am meisten zusammengespielt. Ivanov, Nicolaou, Bijakcic in der Abwehr, wahrscheinlich so.
Ich glaube, Ivanov hat nicht viel gespielt.
Naja, der war Hinrunde da noch viel. Aber sagen wir trotzdem, der Schnitt war so Ü30, wenn du die beiden noch mit reinnimmst. Und jetzt werden wir ja locker unter 25 sein, unter 26. Sven Köhler mit 28 dort, der erfahrenste, der allerdings auch erst ein halbes Jahr Verteidiger ist. Also schon eine spannende Entwicklung. Und geht natürlich auch dahin, was du anfangs gesagt hast, dass man ins Pressing kommen will. Wenn du hochpressen willst als Mannschaft, brauchst du ja auch eine Abwehr, die schneller ist, die agiler ist, die sich nicht mit einem langen Ball aushebeln lässt. Da spielt auch Torben Hoffmann mit rein, der als mitspielender Torwart den Raum hinter dem letzten Verteidiger beschützen kann. Aber eben auch eine Abwehr, die gut zu Fuß ist. Und das dürfte sie auf jeden Fall in dieser Konstellation sein.
Ja, also Torbens Rolle verändert sich, finde ich, auch nochmal. Das hat man im Training in den Testspielen gesehen. Der steht jetzt nicht so hoch wie der Keeper vom 1. FC Magdeburg, aber doch ist doch noch ein bisschen aktiver ins Spiel eingebunden als zuletzt. Und auch das wird sicherlich ein spannender Aspekt sein, den es dann im Saisonverlauf gegen starke Zweitligagegner zu beobachten gilt, wie gut das dann funktioniert.
Na klar, die Abwehr an sich steht jetzt erstmal so. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch etwas passiert, wenn sich auf dem Transfermarkt noch eine besondere Möglichkeit ergibt. Ermin Bijakcic, da sollte ja eigentlich schon vor dem Trainingslager eine Entscheidung fallen, aber dadurch, dass sie sich immer weiter zieht, sinken die Chancen ja eher, dass man weiter zusammenarbeitet. Also da wird sicherlich bald was passieren in offizieller Weise, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es weitergeht. Und fände es dann auch nur logisch, wenn man sich auf so einen schnelleren Umbau, auf einen jüngeren Umbau in der Abwehr verständigt hat, dass man dann den 35-jährigen Ermin dann nicht mehr dafür vorsieht.
Ja, es ist ja auch ein Zeichen, dass der nicht mit im Trainingslager ist. Ich glaube, ja, der hat sich auch ein bisschen Urlaub verdient nach der Saison, wie die anderen auch. Aber so langsam hätte er denn dann ja auch da sein können, wenn man sich grundsätzlich einig wäre, wenn man die gleichen Ideen fürs nächste Jahr hat. Und da das nicht der Fall ist, muss man vielleicht sagen, dass es dann einfach in Richtung Neuaufbau geht, dass der ohne Ermin Bijakcic stattfindet. Aber klar, wir wissen noch nicht ganz genau, was intern da abläuft, wie die Gespräche verlaufen. Vielleicht gibt es ja auch noch eine irre Wende. Aber so zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, es gibt dann eher vielleicht noch eine wertschätzende Verabschiedung für Ermin.
Schauen wir noch mal in Richtung Kader. Die Testspiele, die haben es gezeigt. Defensiv sieht es ganz okay aus. Vorne fehlt noch was.
Vorne fehlt auf jeden Fall noch was. Also dieser Tempostürmer vorne drin, der Rayan Philippe-Ersatz, der muss zwangsläufig kommen. Du wirst nicht 1:1 so einen Spielertypen kriegen. Aber ja, du hast mit Sabo und Polter die eine Komponente, mit Conte und Sané auch noch mal Spielertypen, die da vorne was ausrichten können. Aber trotzdem dieser schnelle Stürmer mit Abschlussqualitäten, der fehlt halt noch.
Mhm. Der das eben auch schon bewiesen hat, ne?
Ja.
Über die Zeit. Also ich finde auch, Sané ist ja so eine Art Neuzugang, wenn man die letzten 2 Jahre, in denen er verletzungsbedingt ausgefallen war, jetzt nochmal weglässt und ihn nochmal neu bewertet, finde ich, kann er schon ein Teil dieses Neuzugangs im Sturm sein, aber auch definitiv muss da noch etwas kommen. Und aber Eintracht weiß es natürlich auch, dass die da noch etwas tun müssen. Am besten natürlich zeitnah, aber ich glaube, Benny hat es bei euch auch im Interview gesagt, das wird dann Königsdisziplin.
Genau.
Dort jetzt das perfekte Puzzleteil zu finden. Ich glaube, der Markt ist nicht ganz so einfach, der deutsche Markt vor allem. Vielleicht geht es da auch in Richtung Ausland. Vielleicht gelingt so ein Glücksgriff, wie Magdeburg ihn letztes Jahr getätigt hat mit Martin Kaas. Aber auf jeden Fall wird da noch was passieren.
Ja. Die Frage ist, gibt es denn überhaupt noch einen einfachen Markt? Auf irgendeiner Position?
Schwer zu sagen, müssen wir Benny mal fragen, aber ich finde gerade, wenn du Richtung Sturm schaust und dann eigentlich einen Top-Stürmer zweite Liga brauchst, der dir 10 bis 12 Tore garantiert, der steht ja wahrscheinlich schon irgendwo unter Vertrag. Den gibt es jetzt nicht mehr auf dem freien Markt.
Und da sind halt die Preise auch ein bisschen versauter.
Ja, definitiv. Und da ist trotz des Philipp-Geldes bei Eintracht ja immer noch kein ist Eintracht immer noch nicht auf Rosen gebettet. Von daher wird das auch wieder eine große Herausforderung, dort einen vernünftigen Ersatz zu finden. Aber ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Magdeburg, das erste Spiel Anfang August ist noch hin. Bis dahin sind noch 2 Testspiele. Am Samstag in Salzgitter gegen Kiel. Die Woche drauf gegen Twente Enschede. Das werden dann auch mal Hausnummern, wo man noch mal klarer auch sehen kann, ob die Defensive wirklich so fest ist, wie sie jetzt wirkt. Und ob vorne nicht vielleicht auch die eine oder andere Lösung mittlerweile vorhanden ist.
Ja. Und beim Stürmer muss man ja auch sagen, wenn man da einen vorne drin hat, der so ein paar Prinzipien verinnerlicht hat, dann braucht der vielleicht auch nicht so lange wie ein Innenverteidiger, wie ein Sechser, um sich an dieses Spiel zu gewöhnen. Also anlaufen und Tore schießen in einer gewissen Qualität, wenn man die verpflichtet bekommt, dann sollte das auch mit einer geringeren Vorbereitungszeit funktionieren.
Gibt es denn für dich aus dem Trainingslager eine positive, eine negative Überraschung, wenn du so in den Spielerkader reinblickst?
Ja, ich hatte ja Lukas Frenkert schon angesprochen, das hat mir sehr gut gefallen. Sidi Sané im Training sehr stark, in den Testspielen dann ein wenig rätselhaft.
Aber auch wegen seiner Schuhe?
Unter anderem wegen seiner Schuhe wurde er gegen Bajak Şehir vom Platz genommen. Und ja, Max Marie hat mir gut gefallen. Torben Hoffmann ist dann keine große Überraschung mehr. Und ja, so richtig negativ ist mir jetzt niemand aufgefallen, aber ich fand schon, dass noch ein bisschen was zu tun ist. Einfach, weil auch dieses Trainingslager im Vergleich zu vorherigen noch nicht ganz so viel Eindrücke verschafft hat. Also die Mannschaft hat eine Videoanalyse gemacht im Hotel. Die Mannschaft hat 2 Krafteinheiten gemacht. Dann gab es noch einen Nachmittag zur freien Verfügung. Das ist alles normal. Das gehört alles in den Trainingsplan. Aber dadurch war das, was man auf dem Platz in der Woche sehen konnte, einfach noch nicht so variantenreich. Also wir haben viel Pressing gesehen, wir haben ein paar Standardvarianten gesehen, vor allem defensiv. Und ja, darauf kann man jetzt erstmal so seine Hoffnungen für die Saison stützen. Aber trotzdem gehört da einfach noch ein bisschen mehr dazu. Da muss noch was passieren bis zum Saisonstart und da wird auch was passieren, aber trotzdem, es wird einfach eine Wundertüte am ersten Spieltag. Wie kommt auch so ein Team wie Magdeburg aus den Startlöchern?
So unheimlich viele Trainerwechsel in der Liga.
Komplett auseinandergerupft. Wer weiß, ob da noch einer der Schlüsselspieler vom vergangenen Jahr geht. Und am 3. August um 17 Uhr oder eigentlich ein bisschen früher sind wir dann ein bisschen schlauer.
Wie hast du denn die Testspieler im Trainingslager erlebt?
Ja, David Richter kam ja.
Torwart.
Meines Erachtens war das nur eine Möglichkeit, um den Trainingskader aufzufüllen, weil eben anfangs nur mit Torben Hoffmann und dem kroatischen U23-Keeper 2 Schlussmänner da waren. Dann kam noch ein 3. dazu, dann konnte man in den Spielformen auch mal wechseln. Aber
Hat dich nicht überzeugt.
Ja, hat mich zumindest in diesem kurzen Zeitraum nicht überzeugt. Vielleicht sehen die Verantwortlichen irgendwas anderes in ihm, aber er hat halt ja mit dem Ball am Fuß doch ein paar Defizite gezeigt. Dagegen war Lennart Becker als Testspieler auf der 6 sehr solide. Man hat gemerkt, dass der eine gute Ausbildung genossen hat. Ich habe auch schon so ein bisschen den Hype um ihn gespürt, so von wegen unbedingt verpflichten. Ich finde, ja, es ist ein junger Spieler. Und wenn man ihn kriegen kann zu einem vernünftigen Preis, dann kann man ihn dazu nehmen. Aber ansonsten würde ich mir da auch noch ein bisschen Zeit einräumen, um zu gucken, ob es nicht noch eine passendere Variante gibt. Weil er jetzt, fand ich, nicht besonders krass auffällig war.
Der ist 19, glaube ich, ne, hat bei Bayern 2 keinen neuen Vertrag bekommen und ist deshalb sozusagen auf Probe dabei gewesen im Eintracht-Trainingslager.
Ja.
Ich glaube, beim Torwart wird es nicht weitergehen, bei Lennart Becker vielleicht schon. Das wird jetzt in diesen Tagen noch entschieden. Und trotzdem, glaube ich, braucht es auch, glaube ich, so wie du auch, nochmal eine bessere Lösung mit mehr Erfahrung, mit mehr Qualität auf der Position. Robin Krause war zum Beispiel auch nicht richtig dabei im Trainingslager, ne? Hatte irgendwie Verletzungen, war nicht so ganz dabei.
Ja, es war eine kleine Oberschenkelverletzung, aber nichts Ernstes. Er hat ein bisschen kürzer getreten und dürfte aber bald wieder einsteigen. Trotzdem muss auf dieser Position was passieren. Da muss ein Spieler kommen, der Stammplatzansprüche hegt, der vielleicht auch schon eine gewisse Qualität nachgewiesen hat.
Und der dann in der zweiten Saisonhälfte wieder auf der Bank sitzt, wenn Robin Krause Stammspieler ist.
Das hast du jetzt gesagt. Ich finde, wenn beide sich einen Konkurrenzkampf liefern und der bessere und formstärkere spielt, dann bin ich damit fein. Wenn es dazu noch ein Talent gibt, das dahinter um Spielminuten feilscht oder ja, vielleicht auch in einer gewissen anderen Konstellation mal in einer Doppelsechs, in einer defensiveren spielt, dann habe ich da nichts gegen. Aber Priorität müsste jemand haben, der dir das einfach blind spielt. Und das habe ich schon mal erzählt vor ein paar Wochen, als Tobi und ich die große Kaderanalyse gemacht haben. Das konnte man schon sehen, bevor sich jetzt ein genaueres Bild ergeben hat mit Trainer Heiner Backhaus. Ja, und das wird sicherlich eine der größeren Baustellen, die Benny Kessel noch beseitigen muss.
Wie hast du denn Walid Olcic gesehen?
Man hat immer wieder gemerkt, dass der Junge kicken kann. Wenn er den Ball kriegt, wenn er ein paar Meter Platz hat, dann kommt da doch immer was raus, was Hand und Fuß hat. Aber ob er der Spieler ist, der in dieses Pressing-System passt, das bezweifle ich aktuell ganz stark.
Sehe ich ähnlich. Jetzt gab es vergangene Woche auch die Trikots. Es gibt ein schwarzes Trikot, ein gelbes Trikot, ein Trikot wird noch vorgestellt. Wie findest du sie?
Mir gefällt das Schwarze ziemlich gut. Ich glaube, ich hätte es noch cooler gefunden, wenn man den Kragen auch in dem Stil gemacht hätte. Leider wird die Mannschaft das ja relativ selten tragen. Läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass die Torhüter damit viel rumlaufen.
Aber dann endlich mal ein geiles Torwarttrikot. Ich fand dieses letzte von Puma auch nicht so schlecht. Aber Torwarttrikots würde ich mir eigentlich nie zulegen. Aber in dem Fall, bei dem Schwarzen, hätte ich fast schon mal überlegt.
Ich fand dieses Hellblaue in den letzten Jahren eigentlich immer stabil.
Ja.
Aber es war ja auch nur so ein Ding von der Stange, was du dir im Teamsportkatalog für 13,50 Euro auch so hättest holen können.
Ja.
Und das Heimtrikot, ja, es ist halt ein gelb-blaues Heimtrikot mit ein paar Spielereien, nichts Besonderes. So, das wird man bei der Eintracht wahrscheinlich anders sehen, durch diese kleinen eingearbeiteten Jahreszahlen. Man hat sich da schon Gedanken gemacht, aber ich würde jetzt sagen, es ist jetzt kein absolutes Highlight, aber grundsolide, schlicht, kannst du tragen, ja, finde ich okay.
Ich finde es auch besser als die letzten Puma-Varianten und ich glaube, die erste richtige Eintracht-Variante in Zusammenarbeit mit Umbro wird man dann auch erst nächstes Jahr so richtig sehen können. Meistens werden die ja mit einem Jahr Vorlauf produziert so oder ein bisschen kürzer. Aber das wird dann nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal eine richtige Eintracht-Variante geben. Aber so ist meiner Meinung nach, und das ist ja wirklich ein sehr subjektives Modethema, auf jeden Fall ein Upgrade zum vergangenen Jahr.
Ja, es ist vor allem endlich das Eintracht-Gelb und nicht mehr dieses, ja, sehr helle Kanarienvogelgelb. Und ich glaube, das ist schon ein Upgrade. Das dürfte im Fanshop für klingelnde Kassen sorgen. Und ja, der Kritikpunkt, der öfter mal kam, ist ja, dass es aussieht wie das Auswärtstrikot von Bielefeld. Die haben das in Weiß mit Blau und Schwarz hier. Aber damit muss man dann vielleicht als Zweitligist auch mal leben. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja noch Luft nach oben in den nächsten Jahren.
Genau. Das dritte Trikot wird jetzt auch zeitnah vorgestellt, nehme ich mal an. Und dann vielleicht zum ersten Spieltag alles vorhanden und alle im neuen Trikot dann irgendwo hin. Wobei, könnte knapp werden, ne? Ich glaube, Anfang August soll die Auslieferung erfolgen.
Ja, für die Fans könnte es knapp werden. Ich hoffe, die Mannschaft muss dann keine Puma-Trikots mehr tragen.
Oder irgendwelche Ausweichdinger. Jetzt haben wir selbst noch zwei Hinweise in eigener Sache. Mhm. Einmal läuft unsere Doku weiterhin. Wir hatten die erste Folge mit Martin Kobylanski. Seit Freitag ist Folge 2 mit Bernd Gersdorf und Horst Wolter da draußen. Gerne nochmal reinschauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und gebt auch gerne Feedback dazu. Und am Freitag kommt eine neue Folge mit einem Überraschungsgast. Wir verraten es noch nicht, oder verraten wir es schon?
Willst du es verraten? Wir verraten es noch nicht.
Dann wird es eine Überraschung. Wir können aber eine weitere Sache verraten, nämlich dass Torben Hoffmann als Gast zu unserem Live-Podcast kommen wird am 14. August hier im Medienhaus. Studio Blau-Gelb live auf der Bühne. Torben Hoffmann ist auf jeden Fall dabei, Lars ist dabei, Tobi ist dabei, ich bin dabei. Und ein weiterer Eintracht-Gast wird noch dazukommen. Aber wer das ist, das wird auch erst später verraten. Ein paar Karten gibt es noch, also seid schnell und sichert sie euch. Und hast du noch ein Thema?
Nö, nee, ich glaube, für so einen Montag nach dem Trainingslager, ich bin noch etwas ermattet.
Ja.
Reichen doch mal 20 Minuten.
Lockere 20 Minuten. Kommt gut in die neue Woche rein. Wir sehen und hören uns. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.